Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es fand unter freiem Himmel statt. Und viele Schaulustige waren zusammengelaufen. Ja, es war irgendwie auch ein Stück Volksbelustigung, obwohl es so grausam und schrecklich war. Die Mitte des Geschehens, ein Kreuz, genauer gesagt drei Kreuze. Zunächst hallen die rauen Stimmen des Hinrichtungskommandos über den Platz. Dann sind vor allen Dingen die höhnischen Bemerkungen der umstehenden Leute zu hören. Der einfachen Leute, die sich über ihn lustig machen, über den, der da in der Mitte hängt. Aber genauso sind da auch die führenden Leute des Volkes, die mit ihren höhnischen Bemerkungen ihre Verachtung deutlich machen. Und so tun, als ob sie ihm noch eine letzte Chance geben. Steig doch runter vom Kreuz, dann werden wir auch deine Anhänger. Und dann am Ende machen sich sogar noch die beiden, die an den anderen Kreuzen hängen, stimmen noch ein und machen ihre Verachtung deutlich. Und auch die Überschrift, die über diesem Kreuz angebracht ist, ist als Hohn gemeint, der König der Juden. Und dann gibt es diesen einen Moment. Diesen einen Moment, wo die ganze Stimmung kippt, wo jedem das Wort im Hals stecken bleibt. Stille, Totenstille. Nach einem Todesschrei. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Einen Augenblick stockt das ganze Geschehen. Bleibt den Leuten das Wort im Hals stecken, fällt den Soldaten der Würfel aus der Hand. Kurz werfen sie einen Blick auf den Gekreuzigten. Ja, es gibt Momente, die gehen sogar an den Hartgesottensten nicht spurlos vorbei. Sie haben den Bericht gehört. Markus berichtet das so nicht. Er berichtet auch nicht darüber, wie die Menschen dann vielleicht mit einer Bemerkung diese Stille wieder aufbrechen, die Schrecksekunde überwinden, das unerträgliche Schweigen brechen. Markus berichtet nur eine einzige Reaktion. Dem Centurio, dem Leiter des Hinrichtungskommandos, kommt ein Satz über die Lippen, der alles andere als naheliegend ist. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Sagt der wenige Stunden vorher noch mitverantwortlich war für die Hinrichtung dieses Mannes. Was hat ihn zu diesem Ausruf, zu dieser Erkenntnis veranlasst? War es dieser letzte Schrei? Normalerweise ist es so, dass wenn jemand am Kreuz hängt, die Kräfte immer mehr nachlassen, und man am Ende das Leben ausröchelt. War es das Gebet? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder war es ein Wort, was Markus gar nicht berichtet, aber was wir von Lukas kennen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder war es wahrscheinlich doch eher das ganze Geschehen, was ihn so beeindruckt hatte, dass da einer hängt, der eben nicht versucht, diesem Tod noch irgendwie zu entkommen, noch über irgendeinen Kompromiss das Schlimmste zu vermeiden, sondern von dem man den Eindruck hat, ja, er geht diesen Weg ganz bewusst und er geht ihn mit Willen. Er will jetzt sterben. Diese Bewertung des Hauptmanns lag nicht auf der Hand. Das merkt man daran, dass Markus nicht sagt, und alle, die herumstanden, sagten wie im Chor, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Nein, nur einer sagt das. Und zwar einer, von dem man es vermutlich zu allerletzt erwartet hätte. Hätte man unter den Umstehenden eine Umfrage gemacht. Sie haben gerade das Ende dieses Jesus von Nazareth miterlebt. Er ist bekannt für seine Predigten und seine Heilungen. Was ist nach dem, was Sie jetzt gerade gesehen haben, Ihre Meinung über diesen Mann? Vermutlich hätte man eine große Bandbreite an Antworten erhalten. Ein Schwätzer, ein Hochverräter, ein Gotteslästerer, ein Revolutionär, ein armer Irrer. Wenn man etwas weiter nach draußen gegangen wäre, da wo die Frauen standen, von denen zuletzt die Rede war, dann würde man vielleicht hören, ein toller Mensch, ein großes Vorbild, ein lieber Freund. Er hat mir viel geholfen. Ein super Prediger und toller Arzt. Worin sich aber die Menschen wahrscheinlich sehr einig waren unterm Kreuz: Es ist aus. Er ist gescheitert. Die Geschichte ist zu Ende. Wir können uns anderen Dingen zuwenden. Und anderen Themen. Darum ist das, was der Hauptmann hier sagt, so ganz gegen den Trend, so ganz untypisch. Und darum steht er unterm Kreuz ganz alleine mit dieser Aussage: Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Was heißt das, wenn Jesus als Gottes Sohn bezeichnet wird? Das heißt auf jeden Fall, er war etwas Besonderes. Er war erwählt, herausgehoben. Er hat besondere Erkenntnis über Gott mitgeteilt, Offenbarung. Er hatte etwas zu sagen, was man nicht schon von selber weiß. Ja, aber all das ginge nicht über einen Propheten hinaus. Also, Gottes Sohn? Wenn er Gottes Sohn ist, dann heißt das doch, so wie dieser Mensch Jesus von Nazareth war, so ist Gott. So wie er redet, wie er handelt, so redet und handelt Gott. Auch das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Nein, dieser war Gottes Sohn heißt, in diesem Jesus ist Gott selbst anwesend. Wo Jesus ist, ist Gott. Wo Jesus redet, redet Gott. Wo Jesus handelt, handelt Gott selbst. Gott ist unter den Menschen. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, in ihm. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Alles andere als eine selbstverständliche Aussage. War das nicht genau das, was die besonders Religiösen im Volk so aufgeregt hatte? dass Jesus mit einem solchen Anspruch aufgetreten war, dass er sich zu denen gesetzt hatte, die durchs Raster fielen, die ausgestoßen und Außenseiter waren und von denen man den Eindruck hatte, die gehören nicht zu Gott, und Jesus setzt sich zu ihnen an den Tisch, macht ihnen damit und durch sein Reden deutlich, Gott kommt zu euch. Ihr steht nicht draußen, ihr gehört dazu. Nicht das hatte die Menschen aufgeregt, dass Jesus andere geheilt hatte, wenn es nicht gerade am Feiertag war. Was sie aufgeregt hatte, war, dass er Menschen zusprach, dir sind deine Sünden vergeben. Der Müll, den du in deinem Leben produziert hast, weil du ohne Gott lebst, weil er dir entweder egal ist oder du dich von ihm nicht bevormunden lassen willst, all das, was dabei herauskommt, ist dir vergeben. Ja, aber kann das denn nicht nur Gott? Ja, eben. Und darum war das auch der Moment, als sie ihn im Prozess dann festmachen konnten, als er sich zu diesem Anspruch stellte, als der hohe Priester ihn fragte, Hand aufs Herz, bist du der Sohn des Hochgelobten? Und als Jesus dann sagte, du sagst es. Und ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels, der bevollmächtigte Gottes in Menschengestalt, der Retter und der Richter der Welt ist. Als er das für sich in Anspruch nahm, weil klar war, damit meint er jetzt sich, da hieß es Tod. Er hat den Tod verdient. Damit ist er erledigt und wird erledigt. Und dann wurde er an die Römer ausgeliefert. Und man musste nur ein bisschen was am Urteil frisieren und aus dem Messias den Möchtegern-König der Juden machen. Und damit hatte man eine Anklage, die auch bei den Römern gelten konnte. Gotteslästerung wäre Pilatus egal gewesen. Sie haben sich ihr Urteil gebildet, die Führer des Volks. Pilatus bildet sich auch sein Urteil. Eigentlich im Kern, ich finde keine Schuld. Aber wenn es halt sein muss, auf einen Juden mehr oder weniger kommt es ihm nicht an. Und auch das Volk hat sich abgewendet. Wir haben es eben gehört. Und all diese Leute, die um das Kreuz stehen, fühlen sich jetzt auch noch in ihrem Urteil bestätigt. Verflucht, von Gott verlassen und aus dem erwählten Volk ausgeschlossen ist jeder, der am Holz hängt, hieß es im Gesetz. Also doch zu viel gesagt, zu viel in den Mund genommen, zu viel für sich in Anspruch genommen, dieser Jesus. Und jetzt ist vor aller Augen, dass Gott ihn hat fallen lassen. Und aus dieser Einigkeit schert einer aus, der Hauptmann, der Centurio. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Wer war er, dieser Jesus? Was denken wir? Was denkst du? Was denke ich? Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend auf RTL die Passion gesehen haben. Eine spannende Geschichte. Die meisten Kritiken sind völlig vernichtend. Aber ich fand es spannend. Zum einen gut, manche Manches in dieser Geschichte dargestellt und besonders spannend waren die Menschen, die etwas berichten konnten, wer dieser Gekreuzigte für sie in ihrem Leben ist. Am Ende lief das Ganze darauf hinaus, dass man sich eigentlich mit den Zuschauern unterm Kreuz einig war. Ein toller Mensch, aber am Ende eben tot. Er hat die Liebe durchgehalten, wirklich bis ans Ende. Aber das war es dann. Ostern blieb blass. Da wurde es so ganz symbolisch. Wer ist dieser Jesus? Wirklich einer, der gescheitert ist? Sicher, vielleicht einer der Großen der Menschheitsgeschichte mit einem tollen Konsequenz für die Liebe. Aber was unterscheidet ihn dann von Gandhi? Wer war er, dieser Jesus? Und wer ist er für uns? In den Zeitschriften kommt meistens zu den großen christlichen Festen irgendein Artikel, der wieder einmal in neuer Zusammenstellung behauptet, nichts Genaues weiß man nicht über diesen Jesus, der große Unbekannte. Ja, besonders beliebt der große Mensch, das Vorbild. Aber wenn er nur das war, dann ist er letztlich gescheitert. Dann war sein Programm der Liebe einfach zu anspruchsvoll. Nicht durchsetzbar. Tot, aus und vorbei. Damit ein Mensch mehr entdeckt an diesem Jesus und einstimmen kann in das, was der Hauptmann hier bekennt, da muss schon ein Vorhang zerreißen. Ein Vorhang, der vor unserem Verständnis hängt. Damit wir mehr sehen als einen gescheiterten Idealisten und mehr sehen als gut gemeint. Das ist ja das Spannende, dass als bei Jesus die Lebenslichter ausgehen, dem Centurio ein Licht aufgeht. Als Jesus das Lebenslicht verlöscht, fängt ein neues Licht des Lebens in diesem Mann an zu leuchten. Wer war dieser Jesus? Dieser Jesus war Gottes Sohn, sagt der Centurio. Dieses war, das könnte man auch immer noch so verstehen, er war es halt. Schade, dass wir es nicht rechtzeitig gemerkt haben. Jetzt ist er leider tot. Das könnte sogar so sein, dass der Centurio das in diesem Moment so gemeint hat. Vor Ostern kein Wunder, oder? Aber die Geschichte geht eben weiter. Karfreitag alleine reicht nicht. Ohne Ostern wäre es das Ende. Es geht weiter, weil es nach dem Tod von Jesus weiterging, weil Gott ihn nicht verwesen ließ, sondern ihn auferweckt hat. Darum war er nicht nur Gottes Sohn, sondern er ist Gottes Sohn. Er ist es auch heute und wirklich. Und die Frage an uns heute Morgen ist die, wer ist dieser Jesus, der Gekreuzigte, für mich und für dich? Ist er dieser gescheiterte, gute Mensch und Idealist? Oder ist er wirklich Gottes Sohn, der nicht gescheitert ist, sondern der in den Tod ging, um das Problem meines Lebens zu lösen, Vergebung zu ermöglichen, meinen Müll, den Müll meines Lebens zu entsorgen. Ist er wirklich der, der meine Trennung getragen hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus in die Finsternis, die sich über diesem Schauplatz drüber legt. Warum schreit er das? Hat er das nur so gesagt? Hat er das nur so gemeint und es war gar nicht so? Er war gar nicht von Gott verlassen? Nein. Er war wirklich von Gott, dem Vater, verlassen in diesem Moment. Warum? Nicht, weil er selbst etwas falsch gemacht hätte. Er hält den Kontakt zum Vater immer durch. Nach Lukas betet er am Ende sogar: In deine Hände, Vater, gebe ich meinen Geist. Aber der Vater muss sich abwenden, bewusst. Jesus ist wirklich allein am Kreuz, von Menschen und von Gott verlassen, weil die Schuld der ganzen Welt auf ihm liegt, weil er der schuldigste Mensch aller Zeiten ist am Kreuz, mit aller Schuld und allen Verbrechen beladen und belastet. Warum? Damit ich nie mehr von Gott getrennt sein muss. Darum muss er, der immer mit dem Vater im Kontakt war, und wir haben das in besonderer Weise auch am letzten Sonntag ja hier noch einmal bedacht, in tiefster und völliger Übereinstimmung lebte mit Gott, mit dem Vater. Darum muss er das erleben, von diesem Vater verlassen zu werden. Und das zeigt, wie schlimm Sünde ist. Wie schlimm meine Eigenmächtigkeit ist. Wie schlimm das ist, dass ich an Gott achtlos vorbeigehe und mein eigenes Ding mache. Darum stirbt Jesus verlassen. Aber genau damit hat er den Weg frei gemacht. Das macht diese kurze Bemerkung deutlich. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Der Weg zu Gott ist frei. Das, was die Menschen eigentlich immer von der Gegenwart Gottes abgeschirmt hatte, dieser Vorhang im Tempel zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, der ist offen. Nicht nur einmal im Jahr ein besonderer, der hohe Priester, der sich Gott nähern durfte, sondern offen. Der Zugang ist offen durch Jesus. Der Tod von Jesus ändert alles. Und das merkt man an diesem Hauptmann, der eben noch für die Ermordung eines Unschuldigen mitverantwortlich war, spricht an einem Ort des Todes. Das ist ja der Gegensatz, der Tempel, der heilige Bezirk, und da, wo Tod und Sterben ist, das sind unreine Orte. An diesem unreinen Todesort spricht er das Bekenntnis aus. An diesem Ort entsteht auf einmal Glaube. Einer, von dem man denkt, der ist doch ganz weit von Gott weg, spricht das erste Glaubensbekenntnis. Einer, der nicht zum Volk Gottes gehört, sondern der zu diesen Völkern, diesen heidnischen Völkern der Welt gehört, wird zum Vorbild des Glaubens für alle. Das heißt doch, keiner ist jetzt mehr ausgeschlossen. Wer es erkennt, dieser Mensch war und ist Gottes Sohn. Und genau zu diesem Bekenntnis lädt uns dieser Tag heute ein. Mit einem solchen Bekenntnis fängt der Glaube an. Mag sein, dass der Hauptmann noch sehr krause Vorstellungen im Kopf hatte, was ein Gottessohn ist. Aber man muss nicht sofort alles verstanden haben. Man muss auch nicht alles immer richtig verstehen, sondern Glaube kann wachsen und reifen. Und dann versteht man mehr und richtiger. Aber das Entscheidende ist, dass Glaube irgendwo anfängt. Und bei diesem Hauptmann fängt er an. Und es ist gut, wenn unser Glaube nicht irgendwo anfängt, sondern beim Gekreuzigten an Karfreitag. Denn das ist die Mitte unseres Glaubens. Der gekreuzigte Retter. Das ist das Kennzeichen des christlichen Glaubens. Das macht die Identität unseres Glaubens aus. Das macht den christlichen Glauben unverwechselbar, der gekreuzigte Retter. Ohne dieses Bekenntnis, dass der gekreuzigte Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, kann man nicht Christ sein. Ist Glaube nicht christlicher Glaube. Es entscheidet sich alles an ihm, am Gekreuzigten. Und so steht dieser Hauptmann, der Centurio, stellvertretend für alle späteren unter dem Kreuz, die dieses Bekenntnis nachsprechen. Er steht da auch für die, die von Hause aus keine guten Voraussetzungen haben, dieses Bekenntnis zu sprechen. Er steht da und fordert auch uns heraus, Stellung zu nehmen. Wer ist er, dieser Gekreuzigte, für mich und für dich? Der Hauptmann hat sich festgelegt. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Amen.